Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden.
Welcome to Heartland Radio. Wir spielen heute eure Lieblingsliebeslieder an alle einsamen Seelen da draußen. Wir sind bei euch, bei euch, bei euch.
Ja, Raffi wollte heute unbedingt mal ein neues Intro machen. Es gibt bei uns natürlich heute keine Liebeslieder. Aber dafür haben wir vielleicht trotzdem was für einsame Herzen, die gerne True Crime hören dabei. Raffi, ich habe dir heute einen Fall mitgebracht, wieder aus Kanada, wie mir gerade auffällt.
Der Kanadier.
Die Kanadier. Ja, beim letzten Mal waren wir ja doch auch schon in Kanada mit der Hannah, oder? Wo waren wir? Ah ne, wir waren in Alaska, fällt mir gerade auf.
Alaska, knapp ja, daneben.
Alaska ist nicht Kanada, genau. Auf jeden Fall geht's heute für uns nach Kanada. Wir reden heute über einen Fall, der sich in einem Reisebus zugetragen hat.
Tragedy.
Ja, also der Tatort ist heute ein Fortbewegungsmittel.
Auf der Straße, auf dem Weg in die Einsamkeit.
Ja, okay, wenn du jetzt wüsstest, worum der Fall geht, würdest du vielleicht nicht mehr solche Späße darüber machen, aber sei dir vergeben und vielleicht entschuldigst du dich noch.
Ich habe bis jetzt nur Schlagworte gelesen und die reichen mir schon.
Okay, aber du hast nicht wieder den ganzen Fall gespinkst.
Nein.
Okay. Ja, wie ihr hören könnt, wir sind wieder zu zweit hier. Beim letzten Mal war ja die nette Hannah hier gewesen mit dem Fall über Israel Keys. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann eine Folge zurückspringen und heute geht's dann weiter mit dem neuen Fall. Die Inhaltswarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Greyhound 1170 ist der Name eines Reisebusses, der am 30. Juli 2008 38 Passagiere über den Trans-Canada Highway befördern soll. Der Trans-Canada Highway bildet mit einigen Verzweigungen ein Verbindungssystem durch 9 der 10 Provinzen Kanadas. Mit über 8000 Kilometern ist der TCH, so ist die Abkürzung für den Trans-Canada Highway, sowohl die einzige durchgehende transkontinentale Straßenverbindung Kanadas als auch die siebtlängste Fernstraße der Welt. Auch der 22-jährige Tim McLean ist Mitreisender des Greyhound-Busses. Tim ist abenteuerlustig, liebt es, neue Menschen kennenzulernen und zu reisen. Er möchte keinen 9-to-5-Job. Kein langweiliges Leben in einem stinkigen Büro. Er möchte dahin gehen, wo ihn das Leben hinzieht. Verwunderlich ist es daher nicht, dass Tim sich entschieden hat, als Jahrmarktmitarbeiter auf einer Kirmes in Edmonton in Kanada auszuhelfen. Tim arbeitet auf dem Jahrmarkt als sogenannter Carnival Barker, also übersetzt ist das so viel wie jemand, der quasi die Leute dazu animiert, auf die Fahrgeschäfte zu gehen. Und ich glaube, das könnte man im Deutschen mit Jahrmarktschreier übersetzen. Aber Tims Zuhause ist in Winnipeg und genau dort soll ihn heute der Greyhound-Fernlinienbus bringen. Er freut sich darauf, seine Familie wiederzusehen, seine Nichten und Neffen in die Arme zu schließen und seine Eltern zu begrüßen. Aus dem Bus sendet er eine SMS an seine Eltern, fragt sie, ob er heute Abend bei ihnen schlafen könne. Die Eltern bejahen. Na klar, Tim, du kannst immer bei uns schlafen. Sie freuen sich auf ihren Sohn, den sie nicht zu oft zu Gesicht bekommen. Auch Tims Ex-Freundin erhielt fröhlich klingende Textnachrichten von ihm. Dabei waren die beiden nicht im Guten auseinandergegangen. Colleen, so hieß die Ex-Freundin, hatte Tim kurz vor seiner Abreise nach Edmonton eröffnet, dass sie schwanger sei, dass ein gemeinsames Kind auf dem Weg sei. Tim war damit vollkommen überfordert, fühlte sich nicht in der Lage, ein Kind großzuziehen. Colleen wollte das Baby jedoch behalten. Vielleicht hätten die beiden bei der Ankunft eine gemeinsame Lösung finden können. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. 13 Stunden und 24 Minuten würde die Fahrt dauern. Tim machte es sich also gemütlich, saß an einem Platz vor den Toiletten in den hinteren Reihen, steckte seine Kopfhörer in die Ohren, Musik an, Welt aus, Augen zu. Es war bereits Abend und Tim konnte der Sonne beim Untergehen zusehen. Im kleinen Fernseher des Reisebusses lief die Legende von Zorro. Nichts konnte ihn darauf vorbereiten, was bald geschehen würde. Die Reifen des Busses werden um 18.55 Uhr langsamer und kommen schließlich zum Stehen. Nächster Halt, die Provinz Manitoba in Kanada. Nur ein Fahrgast steigt hinzu. Ein 40-jähriger Mann mit imposanter Größe namens Vincent Lee. Vincent Lee setzt sich in den vorderen Teil des Busses, weit entfernt von Tim. Nach einer Weile ist es Zeit für die erste Pause. Die Beine vertreten, sich ausstrecken. Auch Lee steigt aus. Er holt ein Päckchen Zigaretten aus seiner Tasche und pustet den Qualm in die warme Abendluft. Ausgelassen unterhält er sich mit einer anderen Passagierin vor dem Bus. Nach einigen Minuten soll die Fahrt schließlich weitergehen. Tim ist während der Pause liegen geblieben und fest eingeschlafen. So bekommt er auch nicht mit, dass Vincent Lee den Platz wechselt. Vincent Lees Augen schweifen hin und her. Und so entscheidet er sich für den freien Sitz neben Tim. Tim und Lee sitzen ruhig nebeneinander, als Lee auf einmal seine Sitzposition ändert und sich Tim zuwendet. Aus seinem Rucksack zieht Lee ein riesiges Jagdmesser. Ohne einen vorausgegangenen Streit oder eine Meinungsverschiedenheit sticht der 40-Jährige auf den Hals von Tim ein. In seinem Gesicht keine Wut, kein Ärger, eine Leinwand ohne jegliche Emotion. Nicht einmal oder zweimal sticht Lee zu, nein. 40 oder 50 Mal bohrt sich die scharfe Spitze in den Hals von Tim ein. Ein Augenzeuge beschreibt, dass er aus seinem Schlaf aufschreckte, da er, Zitat, durch Laute wie Hundegeheule und Babyschreien wach wurde. Lee führte seine Bewegungen maschinenmäßig wie ein Roboter aus und sagte dabei kein Wort. Im Bus brach derweil Panik aus. Der Busfahrer hielt sofort am Seitenstreifen an. Die Insassen versuchten noch, Lee zu stoppen. Doch dieser bedrohte alle umzubringen. Mit dem Messer jagte er die Passagiere und den Fahrer aus dem Bus und befahl dem Fahrer, die Türe von außen zu verriegeln. Hilflos sahen die Passagiere, die nun am Straßenrand standen, Lee dabei zu, wie er sich weiter am Körper von Tim verging, der bereits an den Stichwunden verblutet war. Lee nahm das Jagdmesser und trennte Tims Kopf von seinem Hals. Mit dem Kopf in der Hand ging Vincent Lee den Gang des Busses auf und ab. Präsentierte ihn wie eine Trophäe den fassungslosen Passagieren, die draußen standen. Um 20.30 Uhr ging bei der Royal Canadian Mounted Police oder auch kurz RCMP genannt in Portage la Prairie eine Meldung über eine Messerstecherei in einem Greyhound-Bus westlich der Stadt ein. Viele der Menschen hielten sich die Augen zu. Einige mussten sich wegen der Szenerie des Schreckens übergeben. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich diesen Mann am Fenster vor mir, der den Kopf eines Mannes in der Hand hält, mit dem ich gerade noch eine Zigarette geraucht habe, sagte der sichtlich erschütterte Augenzeuge Cody Olmsted der Polizei. Experten eines Kriseninterventionsteams verhandelten mehrere Stunden mit dem Täter, während dieser im Bus blieb. Lee versuchte wohl auch mit dem Bus zu fliehen, aber der Fahrer hatte, bevor er den Bus von außen verriegelt hatte, ebenso die Wegsperrtaste für den Bus aktiviert, sodass Lee nun selbst in ihm gefangen war. Später soll Lee den blutigen Körper von Tim, wie ein Augenzeuge berichtete, Zitat, wie ein Tier ausgeweidet haben. Die Zeitung The Global and Mail schrieb, laut Berichten vom Tatort soll Lee auch Leichenteile verspeist haben. Ein internes Funkgespräch vom Polizisten, die am Tatort waren, hielt die grauenvollen Minuten fest. Okay, er ist jetzt hinten im Bus. Ich glaube, er hackt die Stücke ab und isst sie. In der Zwischenzeit wurden die gestrandeten Fahrgäste vom Tatort abtransportiert und auf dem Revier der RCMP in Brandon befragt. Die Beamten und Beamtinnen hörten Berichten zufolge, wie Lee sagte, ich muss für immer im Bus bleiben. Nachts um 1.30 Uhr, also einige Stunden später, versuchte der Verdächtige, aus dem Bus zu entkommen, indem er ein Fenster einschlug. Die Polizei nahm Lee kurz darauf fest. Er wurde zweimal mit einem Taser beschossen, mit Handschellen gefesselt und auf den Rücksitz eines Polizeifahrzeugs gelegt. Teile der Leiche des Opfers wurden in Plastiktüten verpackt aus dem Bus geholt, während Tims Ohr, die Nase und seine Zunge in Lees Taschen gefunden wurden. Die Augen des Opfers und ein Teil seines Herzens wurden nie gefunden und wurden vermutlich von Lee gegessen.
Oh, das ist super eklig.
Ja, ich weiß.
Also, wir hatten schon ein paar Fälle mit Kannibalismus.
Mhm.
Der allererste Fall war ja auch so ein bisschen, morbide und eklig.
Ah ja, ich erinnere mich. Mhm.
Der Puppenmacher. Aber das hier finde ich irgendwie sau eklig. In so einem ranzigen Fernreisebus aus dem Nichts. Jetzt fängt er an, den aufzuessen. Das ist schon Stunden her. Oh.
Ja, ich finde es auch so, also es ist für mich, die Bilder passen nicht zusammen, dass sowas in einem Reisebus passiert. Also
ja, und dann hat er davor noch nett geplaudert, so ein bisschen Pläuschen gehalten über einer Kippe. Und dann geht der rein und sagt, so, jetzt lege ich mal los hier.
Ja, man weiß halt auch nicht so richtig, weil, also man weiß es schon, dass er ein Zufallsopfer war, aber es hätte ja eigentlich auch jeden in dem Bus
ja,
treffen können, ne?
Oh, ja.
Und es war vielleicht auch, ja, dann blöd für Tim, dass er da wirklich geschlafen hat. Vielleicht hätte er sich sonst jemand anderen ausgesucht. Naja, aber hast du eine Idee, was da passiert sein könnte, warum der das gemacht hat?
Ich habe ein Schlagwort gelesen, glaube ich, oder gesehen.
Okay, dann ist es für dich relativ einfach wahrscheinlich, oder?
Nee, ich will gar nichts sagen und ich bin gespannt, was du uns jetzt erzählst, wie es zu dem Mord kam.
Okay, ich würde dir jetzt kurz was und den Zuhörer und Zuhörerinnen generell über Vincent Weiguang Li erzählen und über seine Verhaftung und was danach passiert ist und auch noch, was es für Nachwirkungen hatte, weil das finde ich eigentlich das Interessanteste an diesem Fall. Nach einem Bericht der Winnipeg Free Press war Vince Weiguang Li vor 4 Jahren aus China nach Kanada emigriert. Obwohl Li und seine Frau schnell Arbeit und Anschluss bei einer Baptistenkirche in Winnipeg fanden, sahen Mitglieder einer Familie, die sich mit dem Paar anfreundeten, eine beunruhigende Seite an Li. Er wirkte irgendwie verloren, sagte ein Mitglied der Familie, die anonym bleiben wollten, in dem exklusiven Zeitungsinterview. Er schien immer auf der Suche nach etwas zu sein. Die befreundete Familie berichtete auch, Li sei verstört und seine Probleme seien offensichtlich gewesen, aber er habe sich geweigert, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Li habe auch manchmal spontane Busfahrten unternommen, die seine Frau sehr besonders überrascht hätten. Nachdem er einmal eine Verkehrsbuße einstecken musste, habe er geglaubt, man sei hinter ihm her. Li sei sonst immer eher ruhig gewesen, hieß es in dem Bericht. Der Prozess gegen Li begann am 3. März 2009, wobei Li darauf plädierte, aufgrund einer psychischen Störung nicht strafrechtlich verantwortlich zu sein. Der Psychiater sagte, dass Li den Angriff ausführte, weil er Stimmen hörte, von denen er glaubte, sie kämen von Gott und die ihm sagten, er solle den Dämon, der neben ihm saß, vernichten, sonst würde er selbst getötet. Schon seit 2004 habe Li laut eigenen Aussagen die Stimme Gottes gehört. Er müsse die Welt vor den Aliens retten. Damals war ihm nicht bewusst, dass er unter Schizophrenie litt. Schizophrenie, Raffi, was ist dir dazu bekannt, zu der Erkrankung?
Also ich weiß, dass Schizophrenie im Umgangssprachlichen oft falsch benutzt wird, der Begriff.
Wiefern meinst du?
Im Umgangssprachlichen sagt man oft, der ist schizophren, dann meint man, dass der verschiedene Persönlichkeiten hat.
Ah ja, okay, ja.
Das stimmt aber nicht. Mhm. Schizophrenie ist, wenn jemand Stimmen hört.
Unter anderem, ja. Aber zählt noch sehr, sehr viel mehr dazu. Und ich würde deswegen gerne darüber ein bisschen reden, weil ich es einfach wichtig finde, dass man mal so ein größeres Bild davon bekommt, was es überhaupt bedeutet. Ja. Also Schizophrenie ist, wie wir schon gesagt haben, eine psychische Störung, die durch einen Verlust des Realitätsbezugs oder durch Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Denkstörungen und abnormalen Verhalten einen verminderten Ausdruck von Gefühlen, Antriebsmangel, eine Abnahme geistiger Funktionen und Beeinträchtigungen im gesellschaftlichen und beruflichen Leben und bei der Selbstversorgung gekennzeichnet ist. Langer Satz, wir klamüsern den mal kurz auseinander.
Mhm.
Also der Verlust des Realitätsbezugs, das können ja Psychosen sein oder zum Beispiel durch Halluzinationen hervorrufen, können ja auch Stimmen hören.
Zum Beispiel Stimmen hören.
Stimmen hören,
können aber auch
genau.
Bildliche Halluzinationen sein.
Genau, das wären dann Wahnvorstellungen oder Denkstörungen. Es kann aber auch dazu kommen, dass die Leute einen verminderten Ausdruck von Gefühlen haben. Also so ein gewisses Abstumpfen. Was auch sein kann, ist, dass die Leute einen Antriebsmangel haben. Also gar keine Lust mehr auf irgendwas haben, schlecht irgendwie den Alltag meistern können. Dann kann es auch halt zu einer Abmahnung der geistigen Funktionen kommen, hatten wir gerade gesagt. Das heißt, die Kognition ist eingeschränkt. Und natürlich auch Beeinträchtigungen im gesellschaftlichen und beruflichen Leben. Aber das ist natürlich klar, ne? Das ist in unserer Gesellschaft ja leider so, dass wenn da jemand nicht so in der Norm läuft, dann können die halt schlecht am Alltag teilnehmen. Vor allem, wenn du halt Stimmen hörst oder Wahnvorstellungen hast. Also, weil deine Realität ist ja eine ganz andere als der anderen Leute.
Ja, ja, klar.
Und ich stelle mir das ganz komisch vor, wenn du fest davon überzeugt bist, jemand ist zum Beispiel hinter dir her, das FBI hört dich ab, keine Ahnung, das sind jetzt alles Klischeesachen, und du glaubst das ja wirklich tief und fest und alle anderen sagen dir, du bist verrückt, das stimmt nicht. Und dadurch wirst du ja wahrscheinlich noch mehr so, dass du denkst, die haben sich auch gegen mich verschworen. So stelle ich mir schon extrem vor.
Dann bestimmt häufig auch mit, wie nennt man das im Fachbegriff, also mit Zweiterkrankungen.
Komorbid, meinst du?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dass oft auch depressiv sind.
Ja, natürlich, ja. Das ist
ja
auch mit
so
dem.
Weil die so isoliert sind.
Ja, also hier vor allem der verminderte Ausdruck von Gefühlen, Antriebsmangel, das sind ja auch schon Zeichen, die auch bei einer Depression auftreten
ja,
können.
Ja, genau, da wäre nämlich die Frage gewesen, wie unterscheidet sich das denn pathologisch von einer Depression?
Na, also bei einer Depression hast du jetzt ja nicht unbedingt das Hören von Stimmen oder das Sehen von Bildern. Okay. Also das ist nicht was zu einer Depression klassisch zählen würde, wenn man
klar.
das diagnostiziert. Ich würde dir jetzt was über die Ursachen der Schizophrenie sagen, weil das ist ganz interessant. Die ist bis zum heutigen Stand eigentlich komplett unbekannt. Also man kann das nicht festmachen. Aber der heutige Stand der Forschung, das spricht dafür, dass es eine Kombination ist aus erblichen und umweltbedingten Faktoren. Also wie es so oft bei psychischen Erkrankungen ist. Grundsätzlich sagt man doch, dass es sich um ein biologisches Problem handelt, also dass es sich um Veränderungen im Gehirn wirklich handelt.
Ja, gibt Sinn, ne?
Wobei aber bestimmte externe Faktoren, wie jetzt zum Beispiel hoher Stress im Leben oder Substanzgebrauch, auch ein Auslöser der Krankheit sein können.
Ja, gut, aber das sind ja, man greift damit ja in die Biochemie des Gehirns ein und
genau.
Das kann ja auch extreme Folgen haben.
Es gibt aber noch mehr Faktoren, die Menschen für Schizophrenie anfällig machen. Also wie wir schon gesagt haben, die genetische Veranlagung, aber auch Probleme vor oder während oder nach der Geburt, also auch in der Schwangerschaft. Eine Grippeinfektion der Mutter hat man herausgefunden im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Fand ich ganz interessant. Sauerstoffmangel bei der Geburt, ein geringes Geburtsgewicht, also im Frühchen auch. Sagt man, dass die da eher anfälliger für sind. Und eine Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind.
Aber wie ist das jetzt? Also, das sind jetzt rein statistische Zusammenhänge. Man weiß nicht, ob es da wirklich einen Kausalzusammenhang gibt.
Also, das ist halt aufgetreten. Man hat halt genau statistisch, wie du halt sagst.
Also kurz vielleicht da mal zum Unterschied.
Ja.
Statistischer Zusammenhang ist, man guckt sich einfach nur an, sagen wir mal, in Deutschland werden im Jahr 1000 Frühchen geboren und von den Frühchen entwickeln, ich sage jetzt mal eine Zahl, 100 später eine Schizophrenie.
Ja.
Und dann vergleicht man das mit allen Neugeborenen.
Also so wie ich verstanden habe, war es statistisch. Wenn
es
jetzt anders sein sollte, bitte uns schreiben. Ne? Wir sagen immer, sind keine Profis, aber wie ich das aus dem Artikel, den ich mir in der Ärztekammer-Seite durchgelesen habe,
das
ist
sind normalerweise
Statistik.
Statistische Zusammenhänge.
Ja.
Der Unterschied zu einem Kausalzusammenhang ist, dass ein statistischer Zusammenhang nicht direkt was aussagt, ob der Grund, weswegen dann zum Beispiel Frühchen öfter eine Schizophrenie entwickeln, tatsächlich die frühere Geburt ist oder ob das wirklich nur ein statistischer Zufall ist.
Ach so, ja.
Weil das kann passieren. Also selbst
klar.
Bei so großen Zahlen kann
natürlich.
Das passieren, dass das ein Zufall ist. Und Kausalzusammenhang wäre jetzt, dass man quasi beweist, okay, das Frühchen hat den und den Defekt und deshalb wird es schizophren.
Ja.
Das nun mal so. Okay, sorry.
Aber was auch zum Beispiel Leute dafür anfällig macht, ist zum Beispiel Infektionen des Gehirns. Und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass du es dann damit erklären kannst.
Das sind ja alles so Sachen. Du meintest eben auch Sauerstoffmangel bei der Geburt.
Ja, Veränderungen im Gehirn. Also da würde ich schon das dann eher darauf zurückführen, dass es dann wirklich so war vielleicht. Oder gibt halt einen Hinweis darauf.
Ja, ist ja auch bei anderen pathologischen Erscheinungen so. Ich glaube, wir hatten letztens hier Psychopathen, da ist das so, dass es welche gibt, bei denen wurde das durch einen Sturz auf den Kopf als Kind
das
ausgelöst
gibt's auch,
und so Sachen, ja.
Okay. Ja, es gibt auch das Gen, das Mauer-Gen, da habe ich schon mal in der letzten Folge zu erklärt, Zeitverbrechen hat dazu eine Folge, der Hirnforscher, da wird das sehr gut erklärt, dass es Menschen gibt, die dieses Gen haben, die dann dazu veranlasst, zum Beispiel aggressiver zu werden oder dass es halt bei vielen SerientäterInnen, die auch psychopathische Anteile haben, nachgewiesen wurde.
Ja.
Ja. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass Cannabiskonsum vor allem im frühen Teenageralter dazu führen kann, dass Schizophrenie ausgelöst wird. Ich hatte damals einen Bekannten in der Schule gehabt, der hat tatsächlich sehr früh angefangen, Cannabis zu konsumieren, also aber auch im hohen Maße, wirklich, ne, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Joints am Tag oder so. Und der hat irgendwann nach 2, 3 Jahren Vögel in den Wänden gehört und sowas.
Ja, das
also
ist
das
so geil.
Ist nicht so geil. Wobei ich mir auch vorstellen kann, das Gehirn ist da ja auch in der Entwicklung noch in dem Alter, dass es nicht so geil ist dann, wenn man sich dann ja so krass das Gehirn wegballert. Ich weiß gar nicht, ich würde mal gern wissen, wie das mit Alkohol ist im Teenageralter, ob das auch was.
Nicht gut bestimmt, ne?
Also definitiv nicht gut, aber das ist ja immer so, da unterscheidet man ja leider immer noch oft zwischen Alkohol und Cannabis.
Berühmter Fall im Musikbusiness, da gibt es bestimmt mehrere, aber der erste Sänger und Frontmann von Pink Floyd, Syd Barrett, hat, ich weiß nicht, ob es eine gesicherte Schizophrenie ist, aber der hat auch ganz krasse psychische Probleme nach zu hohem LSD-Konsum.
Ja, ja, okay.
Und von dem liest man auch, dass der dann unter Schizophrenie gelitten hat danach.
Ja, weiß man denn bei ihm, ob das vor den Drogen oder nach den Drogen war?
Er war wohl immer schon, ich sag mal, labil,
ja, gut,
einigermaßen.
Dann ist das natürlich Teufelszeug dann.
Und dann,
ne,
haben die ja Ende der 60er alle LSD geballert ohne Ende.
Mhm.
Und der war dann.
Ja,
auch,
das ist dann der Tropfen auf den heißen Stein wahrscheinlich, ne?
Ja.
Vor allem, wenn du ja so Psycho, sind das Psychedelika?
Ja, ja.
Wenn du das dann nimmst, dann siehst du ja auch wirklich Sachen.
Und ja, ja, genau.
Ich weiß nicht, inwiefern man sich dann danach auch noch dran erinnert und das dann vielleicht verknüpft, dann, wenn du irgendwie so eine Episode hast oder so, stelle ich mir echt übel vor.
Von vielen Psychedelika sagt man ja auch, dass man so Flashbacks bekommt. Also dann sich, obwohl man nüchtern ist, wieder so fühlt, als wäre man im Rausch.
Ja.
Und es gibt eine ganz interessante, und das fällt mir gerade wieder ein, Anekdote zu ihm. Also da erzählt ein Freund von der Band in der Doku, dass der Syd halt immer so eine Ausstrahlung hatte und dann irgendwann, als es halt mit ihm so zu Ende ging.
Die wegging, die Ausstrahlung.
Man richtig gesehen hat, wie sagt er, seine Augen wurden zu so schwarzen Löchern. Also die sage,
nichts mehr dahinter.
Ja.
Krass. Ja, gehen wir mal zurück nochmal für das Risiko, also wie das Risiko liegt, dass man selbst an Schizophrenie erkrankt. Also beim Menschen mit einem schizophrenen Elternteil oder Geschwistern liegt das Risiko, selbst an Schizophrenie zu erkranken, bei 10%. Wohingegen es in der Gesamtbevölkerung bei 1% liegt. Wenn bei einem eineigen Zwillingspaar einer der Zwillinge unter Schizophrenie leidet, beträgt die Erkrankungswahrscheinlichkeit für den anderen Zwilling 50%.
Ui.
Das spricht halt auch für eine erbliche Komponente
der
Schizophrenie.
Wobei ich das noch wenig finde bei eineigen Zwillingen, da hätte ich gedacht, dass das deutlich mehr sind. Aber gut.
Ja. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass man die Schizophrenie dass man die Symptome von Schizophrenie in 4 Hauptgruppen einordnet. Das sind einmal die sogenannten Positivsymptome, die Negativsymptome, die Desorganisation und die kognitiven Defizite. Dabei ist aber wichtig, dass Betroffene zum Beispiel aus allen 4 Symptome aufweisen können, aber auch nur aus einer Symptome aufweisen können. Und ich würde mal ein bisschen was aus den jeweiligen Gruppen vorlesen, weil ich glaube, dass es besonders für den Fall von Lee wichtig ist.
Mhm.
Also zu den Positivsymptomen gehört sowas wie Wahnvorstellungen. Es sind sogenannte Fehlüberzeugungen und gehen gewöhnlich mit der Fehlinterpretation von Wahrnehmung oder Erlebnissen einher.
Check.
Die Betroffenen halten an diesen Vorstellungen fest, obwohl dem eindeutige Beweise entgegenstehen. Das heißt, mit Realität brauchst du da nicht mehr ankommen.
Ja.
Es gibt aber viele Arten der Wahnvorstellungen. Also beispielsweise können Menschen mit einer Schizophrenie unter Verfolgungswahn leiden. Das ist so das, was man am meisten kennt. Dann glauben sie zum Beispiel, dass sie auch gefoltert wurden, verfolgt wurden oder ausspioniert werden. Es gibt aber auch Patienten mit Beziehungswahn. Die glauben dann, Abschnitten in Büchern, Zeitungen und Liedern seien speziell an sie gerichtet.
Oh ja, schön.
Das stelle ich mir richtig schlimm vor.
Mhm.
Bei Gedankenentzug oder Gedankeneingebung meinen die Betroffenen, dass andere ihre Gedanken lesen können, dass ihre Gedanken an andere übertragen werden und dass ihnen Gedanken und Regungen von außen eingegeben werden.
Gut.
Wahnvorstellungen bei Schizophrenie können, müssen aber nicht grotesk sein. Bizarre Wahnvorstellungen sind eindeutig unplausibel und lassen sich nicht aus Erlebnissen des alltäglichen Lebens herleiten.
Okay.
Die Betroffenen glauben beispielsweise, dass ihnen jemand die inneren Organe entnommen hat, ohne eine Narbe zu hinterlassen.
Ups.
Ja, also die glauben das dann. Und
das ist ja voll schlimm, stell dir das mal
mega
vor.
Mega schlimm, ja. Du kannst ihnen dann sagen, aber du hast ja gar keine Narbe. Nein, aber mir wurden die rausgenommen.
Ja, ganz schlimm.
Nicht bizarre Wahnvorstellungen beinhalten Situationen, die im täglichen Leben tatsächlich passieren könnten, also die einen Realitätsgehalt haben könnten, ja, zum Beispiel verfolgt zu werden oder dass der Ehepartner einen betrogen hat oder sowas, ja. Ja, dann kommen wir zu den Negativsymptomen und Negativsymptome umfassen eine Abnahme oder einen Verlust normaler Funktion und dazu zählen zum Beispiel folgende. Wir hatten ja eben gesagt, dass es diesen verminderten Gefühlsausdruck gibt, also ein abgestumpfter Affekt. Und dabei werden halt nur wenige oder gar keine Gefühle gezeigt. Das Gesicht kann regungslos erscheinen. Das hast du ja auch gerade von Syd Barrett erzählt.
Syd Barrett, ja.
Die Personen stellen wenig oder gar keinen Augenkontakt her. Sie verwenden beim Sprechen nicht die Hände oder den Kopf, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ereignisse, bei denen sie normalerweise lachen oder weinen, rufen keine Reaktion hervor. Dann kommt auch noch dazu, dass die Leute an einer Spracharmut leiden können, also die hören auf zu reden oder sagen nur noch so einzelne Sätze, so Zwei-Wort-Sätze oder sowas. Dann Anhedonie und das bezeichnet eine verminderte Fähigkeit, Freude zu empfinden und dann zeigen die Betroffenen auch wenig Interesse an vorigen Aktivitäten und verbringen ihre Zeit am liebsten mit zwecklosen Dingen, was ja auch für den depressiven Anteil darin spricht.
Genau.
Und dann wird hier, so heißt es da, Asozialität genannt, bezeichnet das fehlende Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht mehr, ob man das, der Begriff asozial ist ja eigentlich auch sowas, was im Dritten Reich oft verwendet wurde. Deswegen scheue ich mich immer, das so zu sagen.
Ja,
aber
vielleicht ist das veraltet mittlerweile.
Ja, es kann sein. Diese Negativsymptome sind oft verbunden mit einem allgemeinen Verlust der Motivation und Zielstrebigkeit und einem Gefühl der Ziellosigkeit.
Ja. Geht auch wieder in diese depressive Schiene auch.
Ja. Dann hatten wir noch die andere Kategorie der Desorganisation. Und dazu gehören halt quasi so Denkstörungen und bizarre Verhaltensweisen, ja. Also so die Leute faseln, wechseln von einem Thema zum anderen. Die Ausdrucksweise ist komplett zusammenhangslos, ist unverständlich. Und dann zum Verhalten her, zum desorganisierten Verhalten, es kann sowas sein, dass die Leute ganz kindlich, albern werden, dass die ganz unangemessenes Verhalten haben, zum Beispiel sich nicht mehr waschen, ganz kurios in der Öffentlichkeit benehmen oder versuchen sich halt, weiß ich nicht, zu widersetzen, öffentlich auf einer Straße und sowas. Also ja, Verhalten, was man eigentlich nicht mehr, ich sag jetzt mal, zähmen kann, ne?
Aber das sind dann die Leute, die draußen auf der Kreuzung anfangen, sich auszuziehen oder...
Ja, zum Beispiel, ja.
Also nur so als lapidares Beispiel.
Ja. Ja, man hat Bilder direkt im Kopf, wenn man so durch die Stadt läuft, welcher Mensch das sein könnte, ne?
Ja,
mir fallen da auch gerade ein paar ein. Klar, das heißt natürlich nicht, dass die Schizophrenie haben.
Vor allem hier nach.
Und ich glaube, man denkt auch oft so an Klischeebilder von Schizophrenen. Ich denke da irgendwie immer an wohnungslose Menschen, die vielleicht irgendwie auf der Straße komplett verwirrt umherlaufen und sagen, ich werde verfolgt oder sowas. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt auch, ja, ich glaube, viele Leute und nicht nur dieser Bereich der Menschen damit betroffen ist. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht die gleiche Art Menschen ist. Nicht falsch verstehen. Ja. Aber man hat ja immer so ein Klischee im Kopf.
Ja.
Und ja, das möchte ich eigentlich, dass wir das heute ablegen und Verständnis für die Erkrankung schaffen. Die Selbstmordrate bei Personen mit Schizophrenie ist ungefähr 20%. Diejenigen, die es machen, also die sich wirklich suizidieren, sind 5-6%. Aber 20% finde ich schon...
Versuchen's,
genau.
Okay.
Und
ja.
Noch mehr haben halt auch noch Selbstmordgedanken.
Ja.
Und Selbstmord ist bei Schizophrenie auch die Hauptursache für einen zeitigen Tod.
Okay. Ja, ist wie bei vielen psychischen Erkrankungen. Das ist halt das, was uns mit am nächsten geht und was auch neben vielleicht, ja, weiß ich, eine Handvoll anderen Erkrankungen oftmals am wenigsten zu ertragen ist.
Ja.
Ist ja in Belgien sogar so, dass man, oder gab es einen Fall von einer Frau, die mit Depressionen Sterbehilfe beantragt hat.
Ich glaube, ja, das müssen wir nochmal raussuchen. Ich hatte auch schon mal gedacht, dass wir mal einen Fall über Sterbehilfe machen könnten.
Ja.
Da sind wir schon beim Thema, wenn wir bei Selbstmord sind, gehen wir ein anderes Thema über und zwar das Thema Gewalt. Also wie verhält sich das mit Menschen, die Schizophrenie haben? Und entgegen der landläufigen Meinung besteht bei Personen mit Schizophrenie nur ein leicht erhöhtes Risiko für gewalttätiges Verhalten. Gewaltandrohungen und so kleinere aggressive Ausbrüche sind häufiger als jetzt ernsthaft gefährliches Verhalten, wie das jetzt hier bei Vincent Lee sichtbar wurde. Nur sehr wenig schwer depressive, isolierte und paranoide Personen attackieren oder töten andere Personen, denen sie die alleinige Schuld für ihre Probleme geben.
Mhm.
Und er hat ja auch gedacht, also Vincent Lee dachte, dass Tim McLean der Dämon ist und er müsste jetzt alle anderen in diesem Bus retten und ihn zerstören. Das hat er ja wirklich gedacht.
Ja.
Ne? Und meistens ist es aber auch so, dass Schizophrenie dann auch in der Familie auftritt, also dass man zum Beispiel dann den Ehepartner umbringt, und oft trifft es auch eine Berühmtheit, also die Leute halt zum Beispiel oft in den Medien sehen. Mir fällt jetzt kein Beispiel
John Lennon,
ein.
Glaube ich.
John Lennon, ja, ne?
Also wurde umgebracht in der Öffentlichkeit.
Ja,
und der
irgendwas.
Typ war irgendwie auch psychisch angeschlagen, aber ich weiß nicht genau, ob der Schizophrenie
hatte. Ob der Schizophrenie hatte.
Was ist denn mit dem Herrn Lee passiert? Also
genau, da gehen wir jetzt hin zurück. Und zwar wurde dann nämlich vom Vorsitzenden Richter John Scurfield akzeptiert, also die Diagnose wurde akzeptiert, dass er Schizophrenie hat, und er entschied sich dafür, dass Lee für die Tötung nicht strafrechtlich verantwortlich sein kann.
Mhm.
Und Lee wurde dann in das Selkirk Mental Health Center eingewiesen, und hier sollte Lee dann 9 Jahre behandelt werden. Im Laufe der Zeit wurde Lee dann immer mehr Freiheit gewährt, bis er schließlich dann nach 9 Jahren vollständig entlassen wurde.
Das heißt, er ist mittlerweile wieder auf freiem
Fuß. Er ist mittlerweile wieder frei, genau. Vor seiner vollständigen Entlassung lebte Lee auch schon allein, aber der wurde immer noch von diesem Mental Health Center besucht, ob er seine Medikamente regelmäßig nimmt, ob er ein normales Leben führen kann, ob er im Alltag Unterstützung braucht. Also das wurde halt vorher geprüft. Lee war aber auch ganz lange, also in den 9 Jahren, in einem Programm, das in Kanada gefahren wird, und das Programm nennt sich Not Criminal Responsible, also kriminell nicht verantwortlich, heißt es ja. Kurz wird das NCR genannt. Es ist in der kanadischen Öffentlichkeit nicht sehr bekannt, also nicht so bekannt im Gegensatz wie zu dem geradlinigeren Justizsystem für nicht psychisch Kranke.
Auch nicht verwunderlich. Ich meine, es gibt ja deutlich mehr Straftäter, die schuldfähig sind als solche, die es nicht sind.
Dieses Programm ist auf jeden Fall sorgfältig durchdacht. Also es ist ein sorgfältig durchdachter Prozess, der mit der akuten Behandlung der Krankheit beginnt, während das Verfahren auch noch läuft.
Mhm.
Das Programm befasst sich mit umfassenderen Aspekten im Leben des Straftäters. Zum Beispiel sowas wie der Art seines Lebensstils, seine Einstellung zu seiner Krankheit, zu seiner Stabilität. Und der Patient wird halt auch langsam und schrittweise von PsychiaterInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und SozialarbeiterInnen betreut. Und im Laufe der Zeit wird dem Patienten oder der Patientin, wenn er oder sie gut darauf anspricht, dann langsam immer mehr Freiheit gewährt, um zu gucken, wie reagiert er da drauf und wie gut ist er eingestellt. Und bei Vincent Lee war es ja auch so, der war nie eingestellt, der wusste nicht, was los ist. Ne? Also
ja. Da
hat halt niemand reagiert. Dr. Alexander Simpson, der Chief of Forensic Psychiatry in diesem Mental Health Center, sagt, es geht nicht einfach darum zu verstehen, dass jemand krank wird, sondern darum, wie sich die Krankheit bei dieser Person manifestiert, wodurch dieses ganz besondere Risiko entsteht und welche Dinge im Leben zu dieser Situation geführt haben.
Ja, also ich finde das gut, dass es dieses Programm gibt.
Ich finde das Programm auch wirklich gut, dass es das gibt. Mich würde mal interessieren, ob es in Deutschland ein ähnliches Verfahren gibt.
Das weiß ich nicht.
Das würde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken und dann euch eine Info noch ein paar Tage später nach der Folge hierzu geben.
Zentralisiert bestimmt nicht.
Zentralisiert bestimmt nicht, nee. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, weil die Richter, das ist ja so aufgeteilt nach Verwaltungsebene und
Dann müsste
sowas ja auch aufgeteilt sein nach, mindestens nach Bundesland, denke ich.
Also es gibt ja auf jeden Fall forensische Psychiatrien. Das gibt es ja auf jeden Fall.
Ja, aber das aber hier hört sich ja nach einem landesweiten Programm, wo es überall gleich läuft.
Ja, das finde ich wirklich nicht schlecht, wenn das ein Programm ist, wenn es dann gut ausgearbeitet ist, dass dann einheitlich gefahren wird.
Gibt es denn Aussagen von der Familie von dem Opfer?
Genau, dazu kommen wir jetzt. Hast du mein Skript gelesen?
Ich habe vielleicht kurz drauf gelesen.
Also viele, darunter auch Familienmitglieder von McLean, haben sich gegen seine Entlassung ausgesprochen. Mhm. Auf Facebook veröffentlichte McLeans Mutter eine Erklärung, in der sie die Menschen aufforderte, sich mit gewählten Vertretern in Verbindung zu setzen und teilte eine Petition zur Aufhebung von Lees Entlassung mit. Wie ich mich fühle? Ich habe das Gefühl, dass eine große Ungerechtigkeit geschehen ist. Ich glaube, die meisten Menschen stimmen dem zu. Ich bin dankbar, dass Timothys Tod Licht in diese Angelegenheit gebracht hat. Es ist an der Zeit, dass sich alle Menschen umeinander kümmern. Oder was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern sonst? Ich bin eine Stimme. Ich habe sie benutzt. Bitte benutzen Sie Ihre. Also das ist jetzt das Statement von Tims Mutter dazu, die sie quasi für Petitionen einsetzt, dass er quasi nicht entlassen werden sollte.
Ja, aber mit welcher Begründung denn? Also
ach, Raffi, ich glaube, da gibt es keine Begründung. Da gibt es nur, du hast Leid zugefügt meinem Sohn. Berechtigt diese Trauer, berechtigt diese Wut. Der hat jemandem wehgetan, der muss weggesperrt werden. So ist, glaube ich, ihre Sicht der Dinge.
Ja.
Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, beide Seiten zu verstehen. Ich kann die Trauer und die Wut einer Mutter verstehen, die sagt, ich kann das nicht so sehen. Der hat mir mein Leben genommen, also jetzt im metaphorischen Sinne.
Ja.
Und ich kann aber auch die Seite sehen, dass es genau wichtig ist, dass es solche Programme gibt. Aber hören wir noch mal weiter, was die anderen sagen, zum Beispiel Tims Vater. 10 Jahre nach der Tat sagt dieser, für alle anderen hat sich nichts geändert. Der Verkehr lief einfach weiter und die Sonne schien immer noch. Und es machte mich so wahnsinnig, dass die ganze Welt nicht einfach stehen blieb. Meine schon. McLeans Vater, Tim McLean Senior, der seit dem Tod seines Sohnes von der Mutter von Tim geschieden ist, sagt, dass es ihm noch immer schwerfällt, morgens aufzustehen. McLean Senior und seine Familie haben außerdem eine Klage über $150.000 gegen Lee Greyhound und den Generalstaatsanwalt von Kanada eingereicht. Unsere Klage ist im Moment noch in der Schwebe, sagte McLean und fügte hinzu, dass er die Details der Verhandlungen nicht offenlegen darf. Ich vermute, dass Greyhound nicht nachgeben will, also das Busunternehmen, weil es ein großes Unternehmen ist und sie glauben, dass sie das tun können. Wir glauben nicht, dass das richtig ist. Vom ersten Tag an erhielten wir Beileidsbekundungen und Danksagungen von allen. Von Transport Canada, von der RCMP, von den Medien, von allen außer Greyhound, die ihr Beileid bekundeten. Und bis zum heutigen Tag hat Greyhound noch immer keine Beileidsbekundungen oder irgendetwas getan, um sich für unseren Sohn einzusetzen. Wir versuchen weiterzumachen, aber es ist sehr schwer. Immer noch. Ich glaube nicht, dass wir jemals darüber hinwegkommen werden.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber es ist halt, ich denke da sehr stark gesellschaftlich.
Ja, ich weiß, ja.
So schlimm wie das fürs Einzelschicksal ist, also als Menschen kann man sich viel mehr mit so einem Einzelschicksal identifizieren verbinden, als mit einer Gruppe. Und
das ist normal.
Es ist aber total sinnlos, so jemanden wegzusperren, wenn der A gesund ist und B zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, halt krank war.
Es ist halt einfach scheiße gelaufen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wirklich, es klingt hart und ist natürlich, ne, es ist nicht okay, dass ein Mensch sowas macht. Es ist auch keine Entschuldigung, aber ja, es ist halt einfach wirklich
kacke. Nee, das
ist ja
noch nicht, doch, es ist eine Entschuldigung.
Es ist schon eine Entschuldigung.
Deswegen wird er ja nicht ins Gefängnis gesperrt. Man nimmt ihm die Schuld ab,
man
weil
nimmt,
der
ja,
halt
er ist
krank
nicht schuldfähig
war.
Eigentlich, ne? Man nimmt ihm die Schuld ab, weil er nicht schuldfähig ist.
Ja. Und sogar die, wenn man so will, die reinste Form der Entschuldigung,
die man haben
kann.
Ich sehe es auch nochmal bei dieser psychischen Erkrankung nochmal krasser, die Schuldunfähigkeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich dachte auch gerade, also du hast es eben gesagt, ne, die Leute leben in einer völlig anderen Welt, die haben eine verzerrte Wahrnehmung, man kann sich das Leid, was der ja auch empfunden hat, versuchen, versuchen das nachzuvollziehen, weil der ist ja auch, der hat jahrelang in einer Welt gelebt, die völlig entrückt war von der Welt, in der wir so leben.
Ja, es ist schwierig, ich möchte mich auf keine Seite stellen. Ich möchte generell auch immer für Betroffene da sein, aber ich möchte gleichzeitig auch immer Gerechtigkeit für Leute mit psychischen Erkrankungen schaffen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber ohne jemanden da zu benachteilen.
Wie ist das denn? Gibt es Programme, die dann Opfern oder Hinterbliebenen von solchen Taten?
Ja, gibt es. Komme ich gleich noch zu.
Weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage.
Ja. Ich würde dir noch gerne von einer anderen Seite berichten, und zwar von einer Passagierin, die mit in dem Bus saß ja. und eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt hat. So schwer, dass sie sich am Ende nicht mehr um ihr Kind kümmern konnte und ihr das Sorgerecht entzogen wurde. Und die sagt Folgendes dazu. In gewisser Weise vergebe ich Lee. Ich konnte erkennen, dass ich in der Lage bin zu verstehen, dass er eine Person mit einer psychischen Erkrankung ist. Das gibt ihm natürlich nicht die Erlaubnis, Böses zu tun. Aber mir gibt es ein besseres Verständnis zu dieser Erkrankung. Für mich ist Vincent Lee kein Monster. Er ist nur jemand, der in gewisser Weise leider undiagnostiziert durchs Leben ging und nicht wusste, wozu er fähig ist.
Ja.
Und ich finde, der Satz, der letzte Satz, der hat es irgendwie auf den Punkt gebracht.
Ja, genau. Ich dachte auch schon, das ist, eigentlich ist der Fall auch wieder so ein, wie soll ich sagen, so ein Mahnmal, dass man aufpassen soll und auf seine Mitmenschen. Und es wurde ja festgestellt in seinem Umfeld, dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Und ich glaube, mit mehr Sensibilisierung für solche Themen, die heute, also es ist ja dann jetzt 10, 12, 14 Jahre her.
Ja, genau.
Die ja heute auch nochmal ein bisschen stärker ist als damals, hätte man ihn vielleicht auch eher, ich sag mal, vorzeitig aus dem Verkehr gezogen, sodass er dann eine Behandlung bekommen kann.
Und genau deswegen spreche ich psychische Erkrankungen gerne hier in dem Podcast an, weil ich weiß, wir haben eine Reichweite und wir erzählen ja auch oft, dass jemand oder ein Täter, eine Täterin, Betroffene oder Betroffene eine psychische Erkrankung hatte, aber wir wollen eben nicht das Bild vermitteln, ah, guck mal, das sind immer die Täter, die diese Erkrankung haben. Deswegen ist es mir wichtig, da immer noch mal drüber zu reden, um halt einfach so eine, ja, man sagt ja heutzutage Awareness, kann man es dann
Sensibilität.
Sensibilität zu schaffen, um halt, wie du schon sagst, wenn man das sieht, bei jemandem Hilfe anbieten kann oder die Hemmschwelle vielleicht auch nicht so hoch ist, sich Hilfe zu suchen.
Ja.
Ja. Dann hatte ich dir eben noch erzählt, dass der Greyhound-Reisebus, also das Busunternehmen, da gar nichts getan hat. Was sagst du dazu?
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also die können ja nichts dafür, aber...
Aber was ist so schwer daran, einen Brief zu verfassen?
Ja,
also,
überhaupt nichts.
Das ist halt auch, hat was mit Pietät zu tun.
Ja.
Da brach dann auch eine Diskussion über die Passagiersicherheit in den Bussen der Greyhound-Linien aus und darüber erzähle ich dir jetzt noch ein bisschen was.
Mhm.
Die Passagiere forderten nach der tödlichen Messerattacke mehr präventive Maßnahmen, wie zum Beispiel Gepäckdurchsuchungen. Und Greyhound-Sprecherin Abby Wambo sagte der Edmonton Sun, aufgrund der ländlichen Struktur unseres Netzwerkes sind Sicherheitsmaßnahmen wie auf Flughäfen bei uns schwer durchführbar. In den Vereinigten Staaten habe das Unternehmen vom Heimatschutzministerium finanzielle Hilfe erhalten, um die Sicherheitsmaßnahmen auszuweiten. Dies stehe für Kanada noch aus, so Wambo. Die brutale Messerattacke war nicht die erste in der Geschichte des Busunternehmens. Im Jahr 2001 erstach ein Greyhound-Passagier in Tennessee einen Busfahrer und verursachte dadurch einen schweren Unfall. Ja, aber auch da, es kann immer passieren, wo Menschen aufeinandertreffen, wo viele Menschen aufeinandertreffen, in Flughäfen, in Bussen, in Zügen. Man kennt das, hört es ja auch in den Medien, dass in Zügen oder sowas dann Messerattacken passieren.
Ja.
Und wenn man sich mal, also wenn man sich mal vor Augen hält, dass ja auch die Gesellschaft dazu beiträgt, dass es viel mehr psychische Erkrankungen gibt. Oder dass ja die Rahmenbedingungen oftmals schwer.
Ja, das ist halt solche Sicherheit. Die Rufe nach erhöhter Sicherheit sind immer nur so, als würde ich irgendwie Ibuprofen nehmen, wenn ich Fieber habe. Das kämpft vielleicht die Symptome.
Aber nicht die Ursache.
Aber nicht die Ursache.
Ja, als würdest du Ibuprofen nehmen, wenn eigentlich du schon ein Loch im Kopf hättest, oder?
Ja.
Also klar, ich kann verstehen, dass die Leute ein Sicherheitsbedürfnis haben wollen. Aber ja, man muss halt dann eher gucken, wie kann man Leute mit psychischen Erkrankungen auch unterstützen.
Was macht der Lee? Der Lee heute, weiß man das?
Der Lee hat sich auf jeden Fall umbenennen lassen. Ich habe den Namen auch gefunden, fand es aber irgendwie irrsinnig, den Namen dann zu sagen. Der hat sich auf jeden Fall umbenennen lassen und ja, lebt jetzt in Kanada irgendwo.
Okay.
Ja. Du hast ja schon gefragt, ob es einen Service für Angehörige gibt, für Leute mit psychischen Erkrankungen oder wie meintest du das eben?
Nee, für Hinterbliebene von Gewalttaten. Weil wenn es ja so einen Service gibt, mit dem quasi TäterInnen, die nicht schuldfähig sind, zurück ins Leben gebracht werden, dann müsste es ja eigentlich auch was für Opfer geben. Also das.
Ja, es gibt ja sowas wie den Opferschutz gibt es ja.
Mhm.
Das gibt es. Ich weiß nicht genau, wie der Ablauf da ist, aber es ist ja schon so, dass den Leuten oft Traumatherapeuten oder TraumatherapeutInnen zur Seite gestellt werden.
Ja.
Aber ob es da so richtige Programme, Kurse, vielleicht Selbsthilfegruppen bestimmt, ja, kann man nur hoffen, dass man nicht dann in da hinkommt. Auf jeden Fall, aber es gibt bestimmt sowas.
Ja, okay.
Auch für euch, wir machen euch auf jeden Fall in die Shownotes nochmal eine Liste für Anlaufstellen, wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel Schizophrenie habt und ihr darüber reden möchtet oder ihr vermutet, dass es da jemanden gibt und ihr euch einfach mal darüber ja austauschen möchtet, dann könnt ihr euch an diese Stellen wenden. Und generell haben wir auch immer Seelsorgeseiten auf unseren Listen, die neutral geführt sind, würde ich sagen. Jo, das war unser heutiger Fall. Ein bisschen kürzer heute, aber ich denke, nach der Folge letztens in der Überlänge ist das auch mal ganz gut.
Ja.
Ihr habt euch ja von uns mal eher so eine Laberfolge gewünscht und ich glaube, die haben wir heute ganz gut abgedeckt. Wenn euch Ofenkäse-Crimes gefällt, dann könnt ihr gerne, wenn ihr uns auf Spotify hört, die Glocke alarmieren. Dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge draußen ist.
Bing.
Und ihr dürft uns natürlich auch 12 Millionen Sterne geben. So schafft ihr es uns wirklich auch weiter zu supporten. Und auf Instagram findet ihr uns immer unter Ofenkäse-Crimes mit AE. Gerne fleißig teilen, euren Freunden und Arbeitskollegen Bescheid sagen. Wir freuen uns immer auf euch. Raffi, ich habe heute wieder eine geführte Guilty Pleasure-Kategorie mitgebracht.
Guilty Pleasure.
Ja, okay, was denn?
Und zwar habe ich vor ein paar Wochen unsere Follower und Followerinnen auf Instagram gefragt, was deren Lieblings-Guilty Pleasure-Sad-Song ist.
Okay.
Und ich habe mal ein paar Antworten von den Leuten mitgebracht, ja? Und dann darfst du in der Zwischenzeit, wenn ich die vorlese.
I got mine already.
Hast du schon einen?
I'm talking with this voice because of the style of music and it's from.
Okay. Ich muss mal eben kurz noch gucken, wo ich es habe. Okay, Raffi, wir revealen den ersten, indem ich versuche, das Lied zu summen und du musst erraten, okay?
Oh, okay. Shoot.
Nee, Gott, das ist schrecklich gesungen.
Wam, Wam.
Wie heißt die Band?
Wam.
Wam.
Wam. Careful Whisper.
Careless Whisper.
Careless Whisper.
Ja, das haben wir hier gesendet bekommen. Dann Oli P., Flugzeuge im Bauch.
Flugzeuge in meinem Bauch.
Was oft kam, war The Chicken von Bo Burnham. Das ist irgendein Comedian, der wohl ein trauriges Lied über einen Huhn gemacht hat.
Okay,
das kam auf jeden Fall dreimal. Dann besonders gut gefallen hat mir Roland Kaiser, sag ihm, dass ich dich liebe. alles von One Direction kam und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich möchte Harry Styles Fan werden. Ich kenne halt diese Radiosongs. Die Haare sind Killer. Weißt du, wie der aussieht? Wie der eine von Stranger Things.
Ja.
Wie der Steve. Da hab
ich direkt dran gedacht.
Ja. Dann natürlich I Don't Wanna Miss a Thing.
Mike, this one's for you. Our personal heartbreak number one.
Dann Mandy Moore. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war auch so Anfang 2000er. Only
Name
Hope.
Sagt mir was.
Dann von David Hasselhoff, Hinterm gelben Mond. Geil, oder? Also das waren auf jeden Fall so ein paar,
So,
Klassiker.
Was ist denn deine jetzt?
Meiner ist von Pur, wenn sie diesen Tango hört.
Das ich habe jetzt viel erwartet, aber nicht Pur.
Das ist ganz schlimm, weil in dem Lied geht es halt um eine Oma, wo ihr Ehemann verstorben ist und dass sie sich immer die Hausarbeit einteilt, damit ihr nicht langweilig wird.
Okay.
Und sie sieht sie sieht dann auch immer noch die Glückwunschkarten von ihren Enkeln auf dem Tisch, die seit heute Nachmittag von Kaffee und Kuchen weg sind und jetzt ist sie wieder alleine. Und aber immer, wenn sie diesen Tango auflegt in ihre Platte, dann vergisst sie wieder die Zeit und denkt wieder dran, wie sie mit ihrem Mann damals Tango getanzt hat. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern.
Ja. Aber und dann ist es halt pur. Und
aber am schlimmsten ist die Anfangszeile. Ich sing's jetzt nicht mehr, das weiß, ich krieg gerade schon Cringe-Blicke.
Cringe dann ein bisschen, weil okay. Wie es gemacht ist. Nicht über den.
Nicht über meinen
Thema.
Gesang.
Nicht über das Thema, nicht wie du singst.
Okay. Wie ich singe, das ist
nein, cringe. Nein, 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 nein. Sondern ich cringe halt über das,
über
was
pur.
Halt so schlimm schlagermäßig ist.
Okay, egal. Hört okay. Ihr auch pur? Bitte, lasst mich nicht allein. Okay, Raffi, ich habe eigentlich gedacht, du würdest jetzt auch Aerosmith nehmen.
Nee, sowas, so richtig Heartbreak-mäßig.
Nein, nein, es darf auch einfach nur ein Sad-Song sein.
Also,
ich glaube, ich weiß was von dir.
Also, ich habe zwei. Der
du
eine,
darfst zwei sagen.
Der eine ist von The Deer, das ist so eine ziemlich unbekannte amerikanische Folkband. Der Song heißt Winter to Pry.
Oh ja, da.
Der Refrain geht im Text, ich kann das nicht singen, weil es viel zu hoch ist für mich.
Oh Mann, Raffi, eigentlich würden wir dich jetzt gerne singen hören. Komm, do it, do it, do it.
Der Refrain geht sowas wie Drinking up morphine straight from the vial.
Okay, also, du singst es viel tiefer, als es sonst zu Hause die Frauenstimmen mitsingen.
Also, sie trinkt Morphin direkt aus der Fiole, weil es halt so wehtut und ganz schlimmer Song.
Okay.
Der andere ist Things Ain't Like They Used To Be von The Black Keys. Okay. Ganz schlimm auch. Ganz schlimm.
Hast du schon mal Liebeskummer zu gehabt? Aber nicht mit mir.
Nein, natürlich nicht mit dir.
Okay.
Das wäre komisch. Natürlich nicht mit dir.
Okay.
Ja, Things Ain't Like They Used To Be. Oh.
Klingt schon mal sehr traurig auf
ja,
jeden
ist
Fall.
Es auch.
Aber das ist nicht so Guilty Pleasure-mäßig, Raffi.
Es ging auch um Sad Songs.
Ach so.
Ging es um Sad Guilty Pleasure Songs?
Ja, eigentlich schon.
Oh,
Money. Raffi hat gerade auch eine Money. Mein. Ich habe doch eben gesagt, ich leite die Guilty Pleasure-Kategorie.
Ja, aber das sind ja Guilty Pleasures. Ich leide ja immer noch gern, wenn ich die Songs höre.
Aber es sind aber eigentlich keine peinlichen Lieder so. Roland Kaiser sagt, dass ich ihm liebe, Raphael. Pur, wenn sie diesen Tango hört. Ich schäme mich ja schon.
Moment. Das fällt mir jetzt nichts ein.
Ich hatte auch gelesen, Evanescence, My Immortal. Das konnte ich auch
ja,
sehr gut.
Aber das ist für mich auch kein Guilty Pleasure, oder?
Würdest du es, wenn, weißt du, woran ich Guilty Pleasure Songs immer festmache? Du stehst an der Ampel. Neben dir hält ein Auto an. Machst du die Musik leiser, damit sie dich nicht hören, oder lässt du sie laut laufen?
Ich lasse meine Musik immer laut laufen.
Wenn es My Immortal von Evanescence wäre.
Ja. Mir ist das egal. Sollen die Leute denken.
Okay, Raffi ist einfach zu cool für euch, deswegen ich muss jetzt wahrscheinlich Raffi
wenn
mal.
Wenn ich richtig laut I don't wanna miss a thing baller und nicht Michael neben mir sitzt, dann will ich es vielleicht ein bisschen leiser machen, aber.
Okay, wir müssen jetzt Raphaels besten Freund anrufen gehen, damit er nicht weint. Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, informativ und aber auch True Crime-mäßig. Wir hoffen, es war nicht zu wenig True Crime für euch drin oder zu kurz. Nächstes Mal gibt es wieder mehr Story auf jeden Fall.
Wobei, heute gab es viel Gore. Viel Gore, viel Splatter.
Ja, schon leider. Wird beim nächsten Mal nicht so ganz so blutig auf jeden Fall. Aber danach die Folge wieder.
Gibt's mehr Kriminalistik beim nächsten
Auf jeden Fall sind in der nächsten Folge, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt zuhören, kommen einige ZuhörerInnen mit Audioschnipseln zu Wort. Das wird ganz interessant. Ja, wir gucken jetzt Stranger Things. Wir sind ja hier der Spätsünder oder Zünder?
Zünder.
Spätsünder of the Universe und gehen jetzt Stranger Things gucken. Mach mal Synthesizer Beat.